Proud Mary. Das war das Gero Körner Trio auf Radio 3 um 10 Minuten nach 9 am Dienstagmorgen. Ilko Sascha Kowalczuk ist Historiker und Publizist und ein engagierter Beobachter der deutschen Politik. In seinem zuletzt erschienenen Buch Freiheitsschock will Kowalczuk, der selbst in der DDR geboren wurde, aufrütteln zu mehr aktiver Eigenverantwortung, einer Abkehr von der eigenen Opferrolle. Nicht zuletzt darin liegt für ihn auch ein Grund für die starke AfD in Ostdeutschland ja vor allem. Er sagt aber auch, in politischen Entwicklungen sei der Westen dem Osten nur um kurze Zeit hinterher. Wie er die Wahl einordnet, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Guten Morgen, Herr Kowalczuk, ich grüße Sie.
Hallo, schönen guten Morgen, Frau Herzog, und vielen Dank für den Jazz-Titel, den ich hier gerade hören konnte.
Gero Körner.
Ich als großer Jazz-Fan bin gerade hier sozusagen hüpfend durch mein Zimmer gerannt.
Jetzt halten Sie mal kurz an beim Hüpfen. Ich frage Sie mal, am Sonntagabend, 18 Uhr, erste Hochrechnungen dieser Wahl. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Also, mich hat fast nichts überrascht. Selbst der doch hohe Anteil der Linkspartei war ja in den Wochen zuvor ja absehbar, hatte sich abgezeichnet. Aber das, was mich dann praktisch ab der ersten Hochrechnung, ab 6:30 oder so, irritierte, waren zwei Dinge. Erstens, so eine verhaltene Freude bei den vermeintlichen WahlsiegerInnen. Mhm. Und ich frage mich, wie kann man sich freuen angesichts des Umstands, dass jede fünfte Stimme in Deutschland an eine faschistische Partei geht und dass jede vierte Stimme in Deutschland an eine Partei geht, die entweder faschistisch ist oder kremltreu. Und wie kann man auch nur ansatzweise sich freuen an der Sicht des Umstands, dass in Ostdeutschland weit über die Hälfte der WählerInnen nicht demokratische Parteien wählten. Also das ist alles ein Riesendilemma und dieses Dilemma wird sich fortsetzen. Nun, da sich abzeichnet, dass CDU und SPD irgendwie eine Koalition zusammenzimmern wollen und da muss man ja einfach mal sich die Augen reiben und fragen, wie soll das eigentlich funktionieren angesichts der ganzen Wahlkampfversprechen. Entweder die CDU rückt von ihren Wahlkampfversprechen ab und stärkt so automatisch die AfD oder die SPD rückt von ihren Wahlkampfversprechen ab und wird noch unsozialer, als sie das so ohnehin in den letzten Jahren war. Und das stärkt dann wiederum automatisch den linken Rand. Also es ist ein Dilemma und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wie man damit rauskommt, weil jede Lösung ist irgendwie eine schlechte Lösung.
Ich habe auch den Eindruck, es ist im Moment wirklich so, dass viele sagen, ach puh, na, das reicht ja jetzt doch für die CDU und die SPD für eine Koalition. Da sind wir ja mit der parlamentarischen Demokratie nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Ich höre noch nicht allzu viel, außer dass es jetzt schnell zu einer Regierungsbildung kommen soll, von den Themen. Welches sind denn jetzt, Herr Kowalczuk, die ganz dringenden Themen, die dringend angegangen werden sollten als erstes?
Naja, wir haben das ja jetzt in den letzten 24 Stunden erlebt. Die Frage ist, wie wird mit der Schuldenbremse umgegangen? Weil an der Schuldenbremse hängen ja ganz viele zentrale Fragen, nicht zuletzt unsere Verteidigungs- und Sicherheitsbereitschaft. Das ist für mich die zentrale Frage. Das zeigt sich jetzt auch sozusagen in der Abkehr der USA vom westlichen Verteidigungsbündnis. Das scheint mir vielen Menschen in Deutschland noch nicht klar zu sein, was das eigentlich in der Konsequenz bedeutet. Also wir brauchen unbedingt eine europäisch starke Verteidigungsgemeinschaft, aber das passiert nicht über Nacht. Und der zweite große Themenbereich ist die sozialen Fragen, ist die Wohnungsfrage, sind viele andere Dinge, die damit zusammenhängen. Also das, was ja auch die Linkspartei jetzt so stark gemacht hat. Und da kann ich auch noch keine richtigen Impulse erkennen. Stattdessen haben wir uns in den letzten Wochen mit einer sozusagen Scheinthematik beschäftigt, die viele Menschen als das zentrale Problem unseres Landes, unserer Gesellschaft ansehen, die sogenannte Migrationsfrage. Und ich halte da immer gern entgegen. Nein, die Migration ist nicht die Mutter aller Probleme. Die Migration könnte die Mutter aller Lösungen sein. Wir brauchen über 400.000 Zuwanderungen pro Jahr. Und da brauchen wir einen ganz anderen Diskurs als diesen rassistischen Diskurs, den wir in den letzten Wochen erlebten, in dem sich alle irgendwie versuchten, gegenseitig darin zu übertrumpfen, wer der größte Sheriff im Land ist und am schnellsten Menschen aus diesem Land herausschmeißt. Das ist alles sehr unangenehm. Und ich darf eins noch sagen, ich sehe uns zwar auch schon seit Längerem, aber das haben diese Wahlen auch noch mal für mich bekräftigt, am Beginn einer autoritären Wende. Wir stehen meines Erachtens am Beginn eines autoritären Zeitalters. Das können wir überall in der westlichen Welt gerade erleben. Wir sehen jetzt gerade, wie Putin und Trump zusammengehen. Das sind alles ungute Zeichen. Und es gibt keinen Grund, dass die westlichen Bundesländer angesichts sozusagen der fast durchweg schwarzen Erst- und Zweitstimmenerfolge sich sozusagen in Selbstzufriedenheit suhlen. Die AfD kam im Rheinland-Pfalz auf 20% und in Baden-Württemberg auf 19, in Hessen ähnlich. Also das sind überall hohe Werte. Und da kann ich nur meine These wiederholen, die ich schon seit einigen Jahren vor mir hertrage. Der Osten ist dem Westen immer nur um 1 bis 2 Wahlen voraus. Hier passiert alles etwas radikaler. Die Aussichten sind für mich düster.
Alice Weidel hat ja auch gleich nach der Wahl gesagt, na jetzt haben wir doch eine super Plattform, bei der nächsten Bundestagswahl sind wir dann die stärkste Kraft. Also sie schaut schon da in die Zukunft und ist ganz zufrieden, wie das im Moment ausgeht. Und Sie sagen, haben Sie ja gerade auch nochmal wiederholt, wir stehen hier an der Schwelle zu einem autoritären Zeitalter. Meinen Sie, diese Gefahr ist bei den Deutschen in der Mehrzahl überhaupt schon angekommen? Ich habe mir den Eindruck, dass es im Moment genauso ist, wie Sie es vorhin schon gesagt haben. Ach puh, wir sind nochmal davongekommen.
Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Wissen Sie, die meisten Menschen in Deutschland haben nie etwas anderes erlebt als Demokratie, Freiheit und Wohlstand. Und die meisten sind auch der Meinung, dass das sozusagen wie fast wie Gott gemacht ihnen auch zusteht. Viele weigern sich mal, die Fenster zu öffnen, die stickige Luft aus dem Zimmer zu lassen und mal schauen, wie die Welt wirklich aussieht. Also sie können sich die Welt, so wie sie die erlebt haben, im Westen, aber auch die jungen Generationen offenbar gar nicht anders vorstellen. Und da kommt dann noch hinzu im Osten, dass im Osten ein fataler, von den Medien meines Erachtens überhaupt nicht adäquat gespielter Hass auf den liberalen Staat, auf westliche Werte existiert, der weit über 50-60% der ostdeutschen Gesellschaft erfasst hat. Ich schätze, dass so bei 2/3, das zeigen auch viele Zahlen, viele Umfragen seit vielen Jahren. Und das erklärt eben auch diese Nähe zum Kreml, nicht weil man sich besonders viel für Russland interessiert oder eine besondere Expertise hätte, gibt es nicht im Osten wie im Westen, aber weil man sich gemein macht mit dem Feind des eigenen Feindes.
Diese gesamte Gemengelage, die Sie hier gerade zeichnen, auch nicht nur hier im Land, sondern eben weltweit mit Trump und Putin und so weiter, das alles hängt natürlich jetzt an der Person Friedrich Merz ganz offenkundig. Am Montagmorgen hat Spiegel Online die Schlagzeile gehabt, Friedrich Merz sei jetzt der wichtigste Mann Europas. Was trauen Sie ihm zu, Herr Kowalczuk?
Also, ich beteile mich immer ungern so an so einem Bashing von einzelnen Personen. Natürlich bin ich auch kein Merz-Anhänger. Alle Umfragen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gehört haben, sprechen ganz klar gegen ihn. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, trotz seines partiellen Zusammengehens mit der AfD im Bundestag, in dieser berühmten Sitzung, die ja dann in deren Folge ja dann die Linkspartei auch so stark geworden ist, sehe ich in Merz immer noch jemanden, der tatsächlich ein Bollwerk gegen die AfD versucht aufrechtzuerhalten. Denn innerhalb seiner Partei und innerhalb der CSU gibt es längst starke Stimmen, die für ein offensives Zusammengehen mit der AfD plädieren, mit den Faschisten von der AfD. Man muss das auch ganz klar so sagen. In den aktuellen Bundestag, in den neu gewählten Bundestag, sind bekennende Nationalsozialisten auf Seiten der AfD eingezogen. Also keine ideologische Rede, was ich hier mache. Und da verspreche ich mir schon von Merz immer noch, dass er dagegen hält, dass er dieses Versprechen nicht bricht. Und ebenso hoffe ich auch, dass Merz standhaft bleibt in seiner Solidarität mit der Ukraine. Denn in der Ukraine wird unsere Freiheit verhandelt durch einen Krieg. Und wenn die Ukraine dort verliert, dann werden wir alle auf relativ kurze Zeit verlieren. Und das ist etwas, was, glaube ich, den meisten Deutschen und den meisten Westeuropäern, anders als den Polen, anders als den Balten, anders als den Skandinaviern, offenbar überhaupt nicht bewusst ist.
Ilko Sascha Kowalczuk, Historiker, hier mein Gast. Und da schauen wir gleich nochmal genauer auf die Wahlergebnisse. Es geht uns hier um die Bundestagswahl, die vorgezogene am Sonntag. Ein echtes Intermezzo von Brad Mehldau, denn so heißt dieses kleine Stück hier auch. Das ist ein Intermezzo. Und ich spreche gerade hier auf Radio 3 mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Lassen Sie uns nochmal genauer auf die Ergebnisse der Wahl schauen. Da gab es große Unterschiede zwischen Ost und West. Im Osten hat die AfD fast alle Wahlkreise gewonnen. Zum Teil mit Ergebnissen ja mit weit über 40%. In Brandenburg gab es sogar einmal fast 70%. Im Westen Deutschlands dagegen war sie nirgendwo stärkste Partei. In Ihrem letzten Buch, in Ihrem aktuellen Buch Freiheitsschock, da schreiben Sie, dass es sich manche Menschen im Osten in einer Opferrolle bequem gemacht haben. Wie kriegt man die denn jetzt wieder heraus aus dieser Opferrolle und weg von der AfD und hin zur Demokratie?
Ja, wissen Sie, Frau Herrmann, so toll ich dieses Stück von Brad Mehldau auch finde, es ist leider nicht passend für die Situation, in der wir uns befinden. Wir sind eben nicht mehr in einem Intermezzo.
Nein, absolut nicht.
Sondern wir sind eben doch in einer Situation, die auf viele Jahre hinweg sich aufgebaut hat und auch uns andauern wird. Meine zentrale These im Freiheitsschock ist ja nicht so sehr, dass ich da, obwohl ich über Ostdeutschland rede, sondern eigentlich über den Westen insgesamt, über Westeuropa rede und den Osten als so eine Art Labor der Globalisierung, Labor der digitalen Revolutionierung, Labor der sozusagen aktuellen Entwicklungen begreife und sage, was sich hier abspielt, spielt sich im Osten immer nur radikaler früher ab und es droht, dass das überall auch so passieren wird, weil eine Sache eben praktisch im gesamten Westen und in Ostdeutschland besonders früh ins Rutschen gekommen ist, nämlich dass Freiheit und Demokratie heißt, dass man sich selber einbringt, dass man sich für seine eigenen für seine eigenen Angelegenheiten einmischt, dass man aktiv wird und nicht nur zuschaut und nicht nur auf einen übermächtigen Staat hofft, der die eigenen Angelegenheiten löst. Und AfD und im Osten BSW, die ja über 10% im Osten bekommen haben, also zusammen weit über 50%, stehen eben genau für diesen autoritären Staat, der alles regelt. Die stehen für die Diktatur der Mehrheit. Das ist ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, der praktisch im Gegensatz zur repräsentativen Demokratie steht und wo die Minderheitenrechte überhaupt keine Rolle mehr spielen und der gleichzeitig gewissermaßen für die sogenannte Mehrheit, die Extremisten sagen ja immer, sie reden im Namen der Mehrheit, alles so regelt, wie diese Mehrheit das angeblich möchte. Es wird keinen einfachen Weg geben, die Menschen aus dieser passiven Rolle und im Osten aus dieser angeblichen Opferrolle herauszuholen, weil es auch ein langer Weg war, dass sie überhaupt erst da hineingeschlittert sind.
Wenn Sie sagen, der Osten ist immer so ein bisschen Laboratorium und der Westen zieht dann doch relativ schnell nah. Das heißt, wir müssten vor allem jetzt auch auf die Menschen im Westen gucken, damit die sozusagen von der AfD abgehalten werden?
Naja, wir müssen vor allen Dingen analysieren, was ist eigentlich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren passiert. Da wird dann sehr interessant, warum die Linkspartei, und ich bin alles andere als Freund der Linkspartei, schon aufgrund ihrer Ukraine- und Russland-Politik, aufgrund der Frage, dass sie die NATO auflösen wollen. Ich war 35 Jahre lang Gegner der SED-PDS-Linkspartei. Aber ich nehme natürlich zur Kenntnis, diese jungen, neuen, frischen Stimmen, hochinteressante, hochintelligente, vor allem junge Frauen, die da wirklich frischen Wind nicht nur in die Partei bringen, sondern eben auch in die politische Landschaft. Und was machen die? Und das ist, glaube ich, das, wo man genau hinschauen muss. Die diskutieren nicht nur sozialpolitische Probleme, Wohnungsprobleme, Arbeitsprobleme, kulturelle Probleme, sondern bieten auch gleichzeitig noch an, den Menschen vor Ort ganz konkret zu helfen. Also das ist sozusagen nicht nur eine Partei der Theoretiker, sondern auch eine Partei der Praktiker. Und wenn wir jetzt mal anschauen, was in den letzten 30 Jahren alles irgendwie in Deutschland und in der westlichen Welt so schiefgelaufen ist, dann muss man zum Beispiel mal das Gesundheitswesen ansprechen. Die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens war einer der fatalen Fehler, die gemacht worden sind. Und das ist eins der großen Themen. Oder wir nehmen die Bildungspolitik. Wenn man sich das 20. Jahrhundert anschaut, dann wird man feststellen, dass zwischen 1900 und 1990 nicht nur die Universitäten und Hochschulen und das ganze Bildungsbereich ständig anwuchs, sondern auch die Etats damit Schritt gehalten haben. Und seit den 1990er Jahren können wir beobachten, dass gerade die Universitäten extrem weiter expandieren, ein großes Bildungsversprechen, dass die Voraussetzung ist für soziale Gerechtigkeit und den Abbau sozialer Ungerechtigkeiten. Und gleichzeitig bleiben die Etats praktisch gleich und schrumpfen sogar. Also auch hier hat sehr stark der Kommerzialisierungs-, der Gewinn-, der Marktgedanke durchgebrochen, ganz entgegen sozusagen der sozialdemokratischen Bildungspolitik seit Anfang des Jahrhunderts. Und das sind so zwei Sektoren, da könnte man jetzt noch viele andere nennen, man sagen muss, hier brauchen wir Debatten und hier müssen die auch sozusagen diese berühmte bürgerliche Mitte, die es irgendwie gar nicht mehr gibt, dabei aufspringen und von diesen Phantomdebatten, die wir in dieser Gesellschaft ständig führen, abkommen. Natürlich gibt es Migrationsprobleme, aber die muss man in einem größeren Kontext sehen und sie nicht so isoliert darstellen und wie zu übelsten Zeiten der deutschen Geschichte sich darauf verständigen, zu sagen, es gibt sozusagen eine Grundursache für alles, was uns gerade bewegt und das ist die sogenannte illegale Migration. Das ist wirklich Quatsch. Insbesondere, wenn man sich anschaut, die Bundeswahlleiterin, die hat eine Statistik veröffentlicht zu diesen Wahlen jetzt und aus der geht eins hervor. Dort, wo die AfD besonders hoch abgeschnitten hat, gibt es besonders wenige Ausländer.
Wenn wir uns diese gesamte Lage anschauen, die Probleme, die angegangen werden sollen, die Probleme, die aber im Wahlkampf irgendwie ganz nach oben gesetzt werden, wie die Migration, wo andere dann auf der Strecke geblieben sind, die gesamte Gemengelage, Sie als Historiker, Herr Kowalczuk, was sagen Sie dazu? Es wird im Zusammenhang damit ja immer gerne wieder eine Parallele zur Weimarer Republik gezogen. Sehen Sie die?
Die sehe ich deshalb nicht, weil die Institutionen der Bundesrepublik Deutschland noch sehr gut funktionieren. Die sind stabil, die garantieren die Stabilität unseres Systems. Keiner weiß, wie lange noch. Wir sehen das gerade an den USA, wie das geschliffen wird. Aber lassen Sie mich auch noch etwas anderes sagen. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von solchen historischen Analogien. Wir müssen uns auch und vor allen Dingen eben auch PolitikerInnen der Tatsache stellen, dass es Entwicklungen gibt, die irrational sind, dass es viele Fragen gibt, auf die wir gerade keine Antwort haben. Und vielleicht wäre ja auch schon damit vielen Menschen geholfen, dass man das auch mal eingestehen würde, dass man auch mal sagen würde, ich weiß da gerade keine Antwort. Lasst uns doch mal zusammen nach einer suchen und sich nicht immer so hinstellt, als wenn man für alles eine Lösung hat. Wir haben nämlich aktuell gar keine Lösung. Und das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass die meisten unserer Probleme sich im nationalstaatlichen Rahmen überhaupt nicht mehr lösen lassen. Stichwort digitale Revolution, einer der ganz großen Verunsicherungsfaktoren unserer Gesellschaft. Niemand weiß, wohin die digitale Revolution, die KI-Technik uns in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten bringt. Keiner kann mehr Zukunftsaussichten machen. Es gibt eine große Verunsicherung, die zu großen Verlustängsten führt. Und das muss man eben meines Erachtens viel offensiver diskutieren, um den vielen verunsicherten Menschen in unserer Gesellschaft eben auch zu sagen, ihr seid mit euren Ängsten nicht allein, aber lasst uns irgendwie gemeinsam daran arbeiten und nicht uns alle irgendwie in partikularen Interessen und in ominösen Feindbildern ergeben, die uns auch nicht weiterhelfen.
Also Ehrlichkeit wäre auch noch etwas, was wir dringlich einfordern sollten. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen und ich werde mir jetzt eine Gero Körner Trio CD aufbringen.
Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk auf Radio 3 über die Bundestagswahlen, ihre Auswirkungen, über die aktuelle Lage. Sein aktuelles Buch heißt Freiheitsschock, eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute, erschienen letzten August bei C.H. Beck, 240 Seiten, gebunden, 22 Euro, E-Book 16,99. Und daraus liest er nächste Woche am Donnerstag, 6. März, ist das im Lichtenberger Dialog, 19 Uhr im Haus des Evangelischen Kirchenkreises Berlin Südost in der Schottstraße und am 21. März um 19 Uhr in der Klosterscheune Zehlenig. Und dieses Gespräch finden Sie natürlich auch gleich zum Nachhören auf radio3.de.